Hallo und herzlich willkommen bei Birn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche und mit mir dabei ist heute Nicolas Frey. Hi Nico.
Hi Daniel, Grüße.
Hey Nico, wusstest du schon, dass Kubernetes dieses Jahr 10 geworden ist?
Ja, natürlich. Nämlich genau am 6.6.2024 ist der erste Commit zu GitHub genau 10 Jahre her und somit kann man sagen, dass Kubernetes als Open-Source-Variante wirklich 10 Jahre alt geworden ist. Aber man muss sich wirklich mal vor Augen halten, dass es Kubernetes schon deutlich länger gibt, weil Google das Ganze als Closed-Source-Variante im eigenen Betrieb gefahren hat, um eben ihre massive Infrastruktur aufzubauen. Und mittlerweile kann jeder an dem Spaß teilhaben.
Jetzt ist Kubernetes ein Teenager und ich als absoluter Kubernetes-DAO habe immer noch keine Ahnung, was das so richtig macht. Magst du mir nochmal Highfly erklären, dass auch ich das verstehe?
Viele haben ja bestimmt schon von Docker gehört und Docker-Containern. Letztendlich Applikationen sehr leichtgewichtig in Containern zu betreiben und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Varianten. Kubernetes ist jetzt dafür da, um eben diese Container zu orchestrieren. Heißt, hinter Kubernetes ist ein riesiges Ökosystem, nebenbei gesagt mal mit 7 Millionen aktiven Entwicklern und einer gigantischen Community, also was richtig Großes.
Das ist der Wahnsinn. Das ist, 7 Millionen Entwickler ist halt wahnsinnig viel.
Ja.
Also guck dir andere Softwareprojekte an. Ja, die sind froh, wenn die irgendwie 20 Entwickler haben.
Ja, es ist eins der größten Projekte in der Hinsicht und das ist ja auch nicht nur Kubernetes, sondern in der Cloud Native Computing Foundation sind über 200 weitere Projekte, die sich in diesem cloud-nativen Ökosystem eingliedern und alle Open Source sind, mit denen man die unglaublichsten Schweinereien anstellen kann. Aber gut, mehr dazu vielleicht noch später in der Folge, aber jetzt bleiben wir erstmal bei Kubernetes. Kubernetes, wie gesagt, eine Architektur, um eben Container zu automatisieren und die auch dann während dem Betrieb instand zu halten und auch zu skalieren. Also nicht nur die Verfügbarkeit zu gewährleisten, sondern eben auch, dass es die Anforderungen an Performance, Sicherheit und so weiter erfüllt. Und da ist es jetzt vielleicht ganz interessant im Hintergrund, funktioniert das quasi mit einem Desired State Konzept. Das heißt, im Militär gibt es da den sogenannten OODA-Loop, heißt Observe, Orient, Decide, Act. Also erstmal sich den Zustand anzusehen, dann zu überprüfen, ob da gewisse Drifts vorhanden sind und dann auch zu entscheiden und zu handeln und den Wunschzustand, also diesen Desired State, wiederherzustellen. Da gibt's jetzt so ein paar grundlegende Begriffe natürlich, die man schon mal gehört haben sollte.
Lass noch mal ganz kurz zurückrudern. Also nur für mich als wirklich absoluten Kubernetes-DAO, um das mal zu vergleichen in meiner Sprache. Kubernetes ist quasi die Orchestrierung für Container wie Docker oder so. Und Docker stellt quasi den Container bereit, aber macht auch nicht mehr. Und Kubernetes sorgt dann dafür zum Beispiel, dass der Container, wenn jetzt ich meinetwegen einen Container laufen habe und der geht kaputt, dass halt automatisch derselbe Container aus dem Image wieder hochgefeuert wird.
Ja, genau. Also der Container ist letztendlich ein Stück Betriebssystem, Binaries, Libraries und letztendlich die Applikation. Es ist wichtig, das zu verstehen, dass die kleinste Einheit in Kubernetes ein Pod ist. Ja, und nicht ein Container, ein Pod. Und ein Pod sind quasi mehrere Container zusammengefasst. Also es muss nicht nur ein Container sein, sondern es können eben mehrere isolierte Container für leichtgewichtige Umgebungen für Anwendungen sein. Ja? Dann höher geordnet über diesen Pods ist meistens ein Deployment oder irgendeine Logik, die die Pods natürlich auch wieder verteilt und entsprechend erhöht oder verringert, je nachdem, wie viel man braucht. Und dann übergreifend habe ich natürlich Knoten, auf denen die Pods auch laufen. Und das sind die Kubernetes-Knoten, letztendlich die Worker-Nodes, die dann die Arbeit machen. Und das sind meistens im Hintergrund ja klassische virtuelle Maschinen, die halt eben Kubernetes-enabled sind und die ganzen Funktionen ausführen können. Und dann noch ein Level drüber, weil Kubernetes-Knoten kommen selten allein. Also man kann natürlich einen Management-Knoten und einen Worker-Knoten in einem Cluster fahren. Also es ist dann immer ein Cluster in der höheren Einheit. Und die können dann eigentlich beliebig skalieren. Also in der Regel macht es Sinn, 3 Management-Knoten zu haben, die eben die Verwaltungsdienste ausführen und meistens bis zu mehreren 100 Worker-Knoten. Also da sieht man eben, warum Google das so gebaut hat, weil es einfach massiv skalierbar ist. Das ist jetzt, sage ich mal, so der Aufbau von einem Kubernetes-Cluster. Und da drinnen laufen halt nur mal die Container als allerkleinste Einheit, aber die kleinste Einheit in Kubernetes ist erstmal ein Pod.
Und die Cluster ist sowas wie ein HA-Konstrukt, so Hochverfügbarkeit, dass wenn ein Node ausfällt oder so, dass die sich vertreten.
Das kommt erstmal drauf an, natürlich, wie ich die Applikation baue. Die Knoten sind erstmal für sich alleinstehend. Wenn ein Knoten ausfällt, heißt es nicht, dass automatisch alle Applikationen von diesem Knoten auf einem anderen anstarten. Das ist nur der Fall, wenn ich das natürlich logisch über ein Desired State definiert habe, dass ich es so haben will. Aber das geht jetzt natürlich extrem in die Tiefe und da möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, wir haben eine Menge Folgen schon zu dem Thema aufgenommen. Wenn euch das Thema interessiert, dann haben wir speziell in Kontext zu VMware mit deren Flavored-Variante Tanzu da eine Menge Content schon, was zeitlos ist. Also klar entwickelt sich das weiter und da sollten wir jetzt auch vielleicht noch mal drauf kommen, weil Kubernetes ist ja jetzt 10 geworden und da gab es bestimmt die ein oder andere Besonderheit, die vor allem ja auch mich geprägt hat.
Kubernetes ist 10 geworden? Was ist passiert in der Zeit?
10 Jahre haben natürlich auch eine Menge an neuen Features gebracht und aber auch in der Zukunft werden da vielleicht die ein oder anderen Features mal wieder rausfallen, weil es ist ein sehr lebendiges Ökosystem. Wenn wir jetzt mal gucken, was mich besonders geprägt hat und was letztendlich auch meine Karriere massiv beeinflusst hat, war 2018 mit der Kubernetes-Version 1.11 kam das Cluster-API-Feature. Das bedeutet, man konnte damit auf einmal auch mehrere Cluster automatisieren und das war nicht nur ein Konstrukt, das immer für sich allein stand. Und das hat unglaubliche Möglichkeiten Richtung Lifecycle-Management etc. gebracht und das sind halt auch ganz viele Derivate dann entstanden, wie zum Beispiel VMware Tanzu. Und das hat mich halt geprägt, weil damals war das Project Pacific auf der VMworld noch announced. Ich glaube, es war 2017 oder 2018. Und ich bin dann so 2019 auf diesen Tanzu-Zug aufgesprungen und faszinierende Zeit erlebt. Ich habe es in unterschiedlichsten Setups bei unterschiedlichen Herstellern, Service-Providern, Kunden, sowohl im Design auch als in der Implementierung gesehen und war einfach fasziniert und habe es halt dann umgesetzt und weiterentwickelt. Ja, das war so die Vergangenheit und da kam natürlich eine Menge, das hat sich ständig weiterentwickelt und jetzt, wenn wir mal gucken auf die nächsten Ereignisse, das ist in der Kubernetes-Version 1.31, die jetzt kommt oder vielleicht beim Release der Folge oder wenn ihr sie anhört, vielleicht schon da ist, da hat nämlich das Projekt eine unglaubliche Veränderung erfahren, nämlich über 1,5 Millionen Zeilen Code wurden entfernt, die Binärgrößen der Kernkomponenten um etwa 40% reduziert. Und warum? Weil die Entfernung des Intree Cloud Provider Codes quasi durchgeführt wird oder wurde.
Moment. 40% Zeilen Code entfernt. Das ist erstmal positiv, die Installation wird sicherlich kleiner, aber es fehlen doch dann sicher Funktionen oder sind das Funktionen, die schon vorher irgendwo anderweitig implementiert wurden?
Kubernetes ist ja letztendlich eine Open-Source-Variante, die in unterschiedlichsten Umgebungen läuft. Und das ist natürlich immer wichtig, es abstrahiert natürlich die Hardware. Ja, ich habe einen Layer drüber, kann da natürlich die Container überall betreiben, was mega cool ist. Aber ich brauche trotzdem natürlich in jede Cloud, ob das jetzt AWS, Azure, GCP oder mein eigenes Datacenter ist mit zum Beispiel Rancher, Red Hat, OpenShift, Tanzu, brauche ich eine gewisse Integration. Diese Integration war halt schon vordefiniert drinnen und hat halt aufgrund fehlender Standards auch nicht immer und überall funktioniert. Und herstellerspezifische Funktionen werden halt dann über eigene Erweiterungen jetzt bedient. Also da ist halt eine Menge an Base-Funktionalität rausgefallen, die aber viel mehr Sinn macht, die spezifisch zu implementieren, weil jeder Cloud-Hersteller ja auch seine eigene Variante bringt. Da haben sich ein paar Leute wirklich Gedanken gemacht. Aber immer noch mal das Ausrufezeichen. Ich meine, mit der Version fällt das raus und unter Umständen basiert eure Applikation natürlich auch auf Funktionen von dieser Integration, die jetzt rausfällt. Und wie immer, wenn eine neue Version kommt, muss man es natürlich ausführlich testen. Das heißt, alle älteren Versionen sind davon natürlich erstmal nicht betroffen. Ja, wenn ich jetzt eine 1.30, 1.27, was auch immer habe, kann ich die natürlich weiter betreiben.
Das heißt also im Umkehrschluss, wenn ich jetzt meine Kubernetes-Umgebung mit Google Cloud zum Beispiel verheiratet habe, dann sollte ich quasi bei dem Update dann nochmal nachschauen, dass da die richtigen Konnektoren oder die richtigen Module zum Verbinden halt da sind. oder?
Also das sollte ich immer tun, aber ich kann es jetzt nicht pauschal sagen, weil ich natürlich nicht jede Flavored-Variante im Detail kenne. Und man kann natürlich in Google auch sich sein Upstream-Compliance, Do-it-yourself, Kubernetes natürlich selbst bauen oder man setzt auf GKE, ja, Google Kubernetes Engine. Und ich weiß auch nicht, natürlich, wenn du jetzt sagst, ja, man sollte gucken, sollte man immer gucken, aber ob es in dem Spezialfall halt eine Auswirkung hat, keine Ahnung. Ja. Viel zu komplex.
Aber im Endeffekt jetzt in der Version einfach mal genauer hingucken. Habe ich verstanden. Aber jetzt hast du ja viel Positives erzählt, aber die Welt ist ja nicht immer nur sonnig und glänzend, sondern es gibt ja auch manchmal die bewölkteren Seiten des Lebens. Gibt es denn auch Kritikpunkte an Kubernetes, wo du sagst, so, da gibt es Themen, die man vielleicht mal ansprechen sollte?
Also da gibt es so ein paar zeitlose Punkte zu Kubernetes, die ich auch gleich nennen werde. Wollte aber nur noch mal eins sagen, overall, um das jetzt hier abzuschließen, natürlich auch mit den Vorteilen vielleicht auch noch mal, dass wir gleich so auf die Kritikpunkte kommen können. Kubernetes selbst als Ökosystem ist jetzt natürlich unglaublich geeignet, um skalierbare und flexible Anwendungen zu bauen, die eben portabel und konsistent zu gestalten und je nach Cloud-Umgebung, Flavored-Variante und seinen eigenen Anforderungen natürlich so zu bauen, wie man es braucht. Und das ist halt natürlich auch für zukünftige Technologien wie AI oder auch Distributed Ledger, um vielleicht DLT-Knoten zu betreiben, natürlich extrem wichtig. Weil man will ja eben nicht diese Katzen, sondern man will die Kühe, ja, also Cats and Cattle. Da gibt's noch mal so ein eigenes Thema dazu, nämlich das zu standardisieren. Also ich will halt die Kühe im Stall, die standardisiert sind und nicht die Katze, die ich streicheln muss, ja. Und da spielt halt Kubernetes einfach eine gigantische Rolle in der heutigen Zeit und wird auch die nächsten 10 Jahre noch eine Rolle spielen, definitiv. Darum erstmal da zeitloses Thema Kubernetes aus meiner Sicht, auch aus Entwickler-Community-Sicht und aus Unternehmenssicht, was ich jetzt bis jetzt mitbekommen habe. Und jetzt kommen wir auf die Kritikpunkte, weil diese Vorteile haben natürlich auch immer Beschränkungen. Ja, und da kommen wir jetzt nämlich mal zu einem Punkt und den vielleicht so ein bisschen zu beleuchten ist. Kubernetes hat immer den Ruf, schwer einzurichten zu sein und auch komplex im Betrieb. Ja, und da gebe ich vollkommen recht. Ich habe vorhin kurz davon gesprochen, diese Do-it-yourself-Variante. Man kann Kubernetes natürlich komplett Open Source selbst bauen. Und das ist bestimmt nicht mehr so komplex wie am Anfang, aber es ist immer noch extrem komplex und vor allem auch der Betrieb und Upgrades, Lifecycle-Management sind schwierig. Das heißt, wenn man da nicht mehrere Leute hat, die sich dem Thema annehmen, hat man fast keine Chance. Aber jetzt komme ich zu einem Aber, weil so läuft es in der Realität nicht. In der Realität braucht man Service-Level-Agreements. Man braucht natürlich Verfügbarkeiten. Man braucht auch, muss Abhängigkeiten und Anforderungen erfüllen. Und da setzt man meistens eben nicht auf eine Eigenbauvariante, sondern man nimmt sich halt eine kurierte Version mit Support und Integrationen, wie zum Beispiel VMware Tanzu. Wenn ich schon aus dem VMware-Ökosystem komme, vielleicht noch kaum Leute habe, die das Kubernetes beherrschen, aber ich habe die Anforderung, dass ich es brauche, dann nimmt mir VMware Tanzu einfach eine Menge Arbeit ab im Infrastruktur-Stack. Komplette Automatisierung, Lifecycle-Management ist immer noch komplex, gar keine Frage, aber nicht pauschal, dass man sagen kann, das ist zu komplex und das kann ich nicht einsetzen. Und desto weiter man jetzt nach oben geht und sagt, ich baue mir gar nicht mehr diesen IaaS, also Infrastructure as a Service Stack selbst, sondern ich setze jetzt auf SaaS-Varianten, wie zum Beispiel, ich bestelle mir per Knopfdruck einen fertigen Kubernetes-Cluster und muss nur noch meine Applikation rein deployen. Ja, dann kann keiner mehr davon sprechen, dass das Lifecycle-Management in der Infrastruktur da zu komplex ist. Das übernimmt ja jemand anders für mich. Darum sollte man es immer relativieren.
Genau, also ich denke auch, der Einstieg in so eine Software-as-a-Service-Variante, der ist halt wirklich sehr entspannt.
Oder ich habe ein QNAP-NAS zu Hause und habe ein K3S, das ich aktiviere und habe dann auch Kubernetes. Also, weißt, da gibt's halt einfach 100 verschiedene Varianten mittlerweile und da gibt's natürlich genug kluge Köpfe, die sich überlegen, wie kann ich das einfach machen.
Und wie sieht's jetzt aus? Du hast gesagt, es ist erstmal generell komplex. Was ich gemerkt habe, wenn ich jetzt mit Kunden gesprochen habe über Kubernetes, über Containerisierung, Docker, da wird halt oft dann gesagt, so ja, wir haben halt irgendwie einen, der hat so ein bisschen Ahnung, aber der ist gerade irgendwo landunter in dem Projekt. Gibt's wirklich so wenig Expertise oder woran liegt das?
Also das kann ich absolut bestätigen, dass zu wenig Kubernetes-Expertise da ist. Hat bestimmt mehrere Gründe. Ja, ich habe es in den ganzen Firmen gesehen, wo ich war, da gibt's halt Leute an, die kann man wirklich an der Hand abzählen, die sich überhaupt für das Thema interessieren. Und dann auch noch, wer wirklich Hands-on-Erfahrung hat und auch jetzt nicht nur Kubernetes kann, sondern halt die Themen am Rande. Es ist ja nicht nur Kubernetes, es ist Cloud-Infrastruktur, Cloud-Betrieb. Das ist Load Balancing, das ist Security, das ist Storage, Computing, generell noch irgendwelche Integrationen, wie zum Beispiel Nvidia mit GPUs, dass man die da mit reinbringt und so weiter und so weiter. Da wird die Luft dann extrem dünn. Darum habe ich mir das jetzt auch als Lebensaufgabe quasi gesetzt, hier so die Digitalisierung in der Dachregion auch voranzutreiben, muss ich fast sagen, weil da einfach die Expertise knapp ist und wir das auch selbst aufbauen möchten und weiter vorantreiben. Daher ja, das ist, glaube ich, was gebraucht wird.
Den Generalisten quasi, der super interessiert an Kubernetes ist, der muss ja gar nicht tief drin sein. Ich glaube, den braucht irgendwo jedes Unternehmen, was sich damit auseinandersetzen möchte oder muss in nächster Zeit.
Ja, also es ist halt irgend so eine Brückenfunktion. Es gibt ja da die unterschiedlichsten neuen Rollen, die geschaffen wurden. Aber so jemand, der sich halt ein bisschen in der alten Welt noch auskennt, aber sich auch mit Kubernetes beschäftigen möchte und da so ein gewisses Growth-Mindset mitbringt. Weil das ist halt einfach super painful und man braucht viel Feedback und auch eine gute harmonische Arbeitsumgebung mit vielleicht einem crossfunktionalen Team, um da schnell Ergebnisse zu erzielen. Da funktioniert halt auch der Wasserfallansatz nicht mehr. Da arbeitet man agil in der Regel. In der Regel, also auch da wieder 1000 Ausnahmen, da muss auch das Unternehmen die Voraussetzungen schaffen. Und aber auch die Anforderungen da sein. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, ich hole mir kein Kubernetes ins Unternehmen, nur um Kubernetes zu haben. Ich brauche ja einen Geschäftszweck. Ich will zum Beispiel eine neue, innovative Anwendung vollautomatisiert betreiben und habe da halt auch entsprechende Entwickler, die das Know-how mit einbringen möchten. Oder ich kaufe Applikationen off the shelf. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Anwaltskanzlei. Ja, habe jetzt irgendwie meinen Katalog für meine Anwälte und mein Hersteller, mein Softwareprovider bietet mir nur noch containerisierte Apps an und ich brauche jetzt eine Laufzeitumgebung dafür. Brauche halt ein Kubernetes-Cluster. Und dann muss ich mir auch mal Gedanken machen. Ja, will ich jetzt stehen bleiben und nur die alte Software ohne AI und ohne Fancy-Pancy einsetzen? Was vielleicht manchmal auch besser ist. Oder will ich halt eben auf den Zug aufspringen und nicht left behind sein?
Danke, Nico. Ihr merkt auf jeden Fall, wenn ihr Rückfragen dazu habt, meldet euch bei Nico. Der kann euch helfen. Der hat zumindest den absoluten Überblick, wo ihr starten könnt. Wir sind Burn for IT und wie immer danken wir auch dir, lieber Zuhörer, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.
Ciao.